Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer meines Podcasts The Weekly Opinion von Walter. In den letzten zwei Wochen hat sich wieder so viel ereignet in der Welt, auch wenn man genau hinliest und hört, was so abläuft, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, in einem kurzen Podcast das alles zu kommentieren. Auf Twitter hat wohl den Vogel wiederum abgeschossen unser Freund Christian Lindner, der Bundeswirtschaftsminister. Wir waren in Deutschland ja schon nicht besonders glücklich gesegnet mit dem vorherigen Wirtschaftsminister. Aber was sich heute da abspielt, entspricht jeder Vernunft und jeder Logik. Lindner ist sowohl gegen die Übergewinnsteuer, denn, man höre, die Übergewinnsteuer bedeutet das Ende der sozialen Marktwirtschaft. Ich frage mich, wie es möglich ist, wenn Unternehmen wie Wintershall Dea oder Shell riesige Milliardengewinne machen und nicht zur Kasse gebeten werden, während zur gleichen Zeit eine Gasumlage beschlossen wird, die an erster Stelle wieder die Ärmsten unter uns betreffen. Auch will er jetzt ein Dienstwagenprivileg keineswegs abschaffen, denn mit einem solchen könnte man ohne Mühe die Fortsetzung eines 9-Euro-Tickets oder einer ähnlichen Lösung oder einer ähnlichen Regelung finanzieren und diese Einstellung zeigt im Grunde genommen, wessen Geisteskind Christian Lindner eigentlich ist. Lindner ist dann auch öffentlich gegen das 9-Euro-Ticket und sagt, dafür stehe kein Geld zur Verfügung. Es sei im Grunde genommen der Gratis-Mentalität geschuldet. Dass er damit seinen Kollegen von der Partei Die Grünen in den Rücken fällt, oder man kann sogar fast sagen, mit dem Messer in den Rücken sticht, lasse ich jetzt mal außen vor. Aber ich glaube, dass die FDP sich mit diesen Argumenten, die eigentlich nicht von einer besonderen Intelligenz zeugen und auch nicht so wohl durchdacht sind, hoffentlich dann selbst ins Abseits setzt. Ich komme aber auch nicht umhin, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in einem Punkt zu kritisieren, nämlich zu ihren Äußerungen anlässlich des Besuchs in Griechenland in Bezug auf die Flüchtlingsfrage. Gerade Annalena Baerbock hatte sich ja morgen, 10. August vor einem Jahr, das war noch im Wahlkampf, klar positioniert, was die Flüchtlingsfrage betrifft. Und von diesen hehren Zielen war im Grunde genommen nichts mehr zu hören, als sie diesmal zu den Themen befragt wurde. Sie sagte vor einem Jahr, Deutschland spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung oder bei der humanitären und rechtlichen Verpflichtung, den Zugang zum Grundrecht auf Asyl zu garantieren und die Notwendigkeit, Verfahren nach völkerrechtlichen Standards fair und zügig durchzuführen. Trotzdem stellt man sich in Griechenland wieder hin und vielleicht ist es Diplomatie, sagt zumindest den Verantwortlichen in diesem Land, zumindest öffentlich mit keiner Silbe, wo der Schuh drückt. Das ist ja noch milde ausgedrückt, denke ich. Ansonsten sind wir jetzt eigentlich beschäftigt mit der Hitzewelle, die ganz Europa wohl umfasst hat. In Spanien und auch in Frankreich herrschen Temperaturen, die höchstens eine Schnappatmung ermöglichen. Und es ist auch so, dass eine Veränderung dieser Wetterlage nicht zu erkennen ist. Auch in Belgien und Deutschland sind wir jetzt in der ersten Woche des Monats August in der gleichen Situation und die Lage soll wohl so weitergehen. Darum spielen jetzt der Krieg in der Ukraine so gut wie keine Rolle mehr in den Medien, sondern es geht darum, wie wir eigentlich genug Wasser haben. War es vor einigen Wochen noch das Gas, so ist es heute das Wasser. Und ob wir denn noch, ob wir dann auch in Zukunft überhaupt noch duschen können. Es gibt im Grunde genommen leider keine Worte, um diese mediale Bedeutung zu beschreiben. Und das Ganze setzt sich natürlich auch fort über alle Meinungen, die zum Thema Russland im Umlauf sind. Der Patriarch der Kirche, Kirill, der orthodoxen Kirche Russlands, so wurde in einem sehr guten Beitrag geschildert, hat einen großen Einfluss auf die World Conference of Families, im Grunde genommen einer rechtsradikalen Organisation, die sich unter dem Mantel des, des Familienbewusstseins als eine christliche Organisation darstellt, aber in dem so Extremisten und Konservative wie Orban und Graham aus den USA, Viktor Orban aus Ungarn und Graham aus den USA, auch noch Auftritte tätigen. Zur gleichen Zeit bombardiert dann das russische Militär das Gefängnis in Olevinka und über 50 Insassen, eigentlich Kriegsgefangene, kommen dabei ums Leben. Auch das wird natürlich abgetan mit der kurzen Bemerkung, dass jeder der beiden Seiten sich die Schuld zuschiebt. Ich frage mich, wie muss man denn positioniert sein, wenn man nach all den Erfahrungen der letzten Monate der russischen Seite überhaupt noch etwas glauben könnte. Natürlich ist es schwer, genau festzustellen, wer was bombardiert. Aber dass nun die ukrainische Seite das Gefangenenlager ihrer eigenen Leute bombardieren sollte, halte ich ehrlich gesagt für ziemlich ausgeschlossen. Das gleiche Szenario ist allerdings auch wieder um das Atomkraftwerk Saporischschja zu finden. Die Kämpfe rücken immer näher an dieses Kernkraftwerk, das die russische Seite, die russische Armee, als ihre Basisposition, ihre militärische Basisposition für die Haltung oder für die Kriegshandlungen im Süden des Landes nutzen. Auch da behauptet Russland, dass in der Tat die Bombardierung oder die Einschläge von Raketen von der ukrainischen Seite ausgehen. Sehr wenig findet man zumindest in der deutschen oder auch in der belgischen Presse über die Gräueltaten, die nach wie vor und jeden Tag von der russischen Armee verübt werden. Da sind zum Beispiel die Grausamkeiten, die in Cherson sich abspielen und die in einem tollen Bericht des Daily Mail aus England wiedergegeben werden, was mich letztendlich dazu veranlasst, dass die Nachrichtenlage in unseren Medien hier zurzeit in Bezug auf den Ukraine-Krieg sehr oberflächlich und sehr dürftig ist. Ich meine, man müsste die Menschen und auch hier bei uns trotz aller Urlaubsfreude und trotz allen Sonnenscheins doch über diese Gräueltaten besser informieren. Denn, wie sagte es einer der politischen Analysten, you never can do business as usual with Russia again. Never ever. Mit diesem Russland kann man im Grunde genommen auch in Zukunft keine Zusammenarbeit mehr haben. Insofern glaube ich festzustellen, dass auch die sogenannten Putin-Versteher die ja immer wieder auf Verhandlungen setzen, inzwischen etwas verstummt sind. Ob dies aber deshalb ist, weil man sich auf einmal der Gräueltaten erinnert, weiß ich nicht. Jedenfalls sind so mediale Ereignisse wie das Kastrationsvideo oder auch die Verbrennung von Leichen in einem mobilen Krematorium vielleicht dann doch irgendwie durchgedrungen. Jedenfalls, der russische Staat und die russische Armee zeichnet sich durch Brutalität, Repression und Diebstahl aus. Diebstahl auch deshalb, weil die Gruppe Wagner, so nennt man diese Söldnertruppe von Putin, von Russland, die auch in Afrika tätig ist, wohl jede Menge Gold in Milliardenhöhe aus dem Sudan herausschmuggelt und auch damit die Sanktionen, die wir ja eingeführt haben, unterlaufen. Auch darüber findet man nur in der international qualifizierten Presse etwas, aber ich meine, es sind eigentlich Ereignisse, die auch den Durchschnittsleser oder den durchschnittlich interessierten Politiker interessieren müssten. Nun wird der eine oder andere sagen, ja, wir können ja nicht uns die gute Laune verderben lassen durch all diese Nachrichten, aber irgendwie sind wir doch letztendlich tatsächlich im Krieg, zumindest auch im Informationskrieg. Und die westlichen Staaten tun recht wenig, um diese anhaltende Propaganda des russischen Staates auch in den Ländern, in unseren westlichen Ländern wirksam zu unterbinden. In der Ukraine kämpft man indes mit dem Mute der Verzweiflung gegen die russischen Invasoren. Zwar ist es so, dass die Waffenlieferungen, vor allen Dingen aus den USA, muss man sagen, aber auch von kleineren Ländern in Europa, durchaus ihren Nutzen haben und es trotz aller Übermacht der Russen bisher nicht gelungen ist, einen großen Durchbruch zu erzielen. Trotzdem stelle ich mir die Frage, warum es nicht möglich ist, weitreichendere Raketen, die auch gegebenenfalls bis hin zur Krim reichen könnten, wo ja nachweislich viele der Raketen abgefeuert werden, die auf die Städte entlang des Schwarzen Meeres und noch im Landesinneren abgefeuert werden. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber heute, am 9. August, lese ich zum ersten Mal, dass die Amerikaner ja ein Paket von $1 Billion auf den Weg bringen wollen, an Waffenunterstützung unter anderem und finanzieller Unterstützung. Und es könnte durchaus sein, dass damit auch erste Anzeichen dafür entstehen, dass diese weitreichenden Raketen geliefert werden sollten. In Deutschland lese ich in einem weiteren Beitrag, dass wir vor allen Dingen Hunger auf Fleisch haben. Die Diskussion steht ja immer wieder mal an und es zeigt sich wohl, dass wir nach wie vor den höchsten Anteil an EU-Subventionen erhalten, nämlich 60 Milliarden Euro, um eben diese Fleischproduktion in der Landwirtschaft unter anderem aufrechtzuerhalten. Auf europäischer Ebene stelle ich mir die Frage, wie es für die Regierungschefs überhaupt noch möglich ist, jemanden wie Viktor Orban, dem Diktator aus Budapest, noch die Hand zu schütteln. Man erhält auch auf Anfragen hierzu keine besondere Antwort, aber ich kann mir nicht vorstellen, zumindest mit meiner Einstellung zu dem, was Moral oder was auch gesetzlich vertretbar ist, dass man in einem Ministerrat diesem Herrn überhaupt noch die Hand schütteln kann. Er tourte jetzt nach USA und profilierte sich dort bei der extrem rechten Vereinigung, die in Texas ihren Jahreskongress abhielt. Ich glaube CPAC oder so ähnlich. Ja gut, aber zur gleichen Zeit passiert nämlich Folgendes, dass die Referentin von Viktor Orban, Judith Varga, sich mit Frau Baer, der früheren Ministerin für Digitales, durch Salzburg schlendert. Das hat wiederum der Aachener Europaabgeordnete Daniel Freund zur Kenntnis gebracht. Und man muss hier einfach sich die Frage stellen, inwieweit die CDU oder die CSU oder deren Mitglieder oder deren exponierten Politiker denn überhaupt kein Feingefühl haben und dies nach wie vor auch im Zeitalter der Zeitenwende von sich geben, dass man derartige, wie soll ich sagen, Hof- oder Gefälligkeitsbegegnungen mit diesen Leuten noch in Betracht zieht. Das war ja auch so bei Friedrich Merz, der ja auf derselben Veranstaltung wie Billy Graham auftreten wollte in einer Veranstaltung in Deutschland. Er hat aber zuletzt dann doch einen Rückzieher gemacht, vielleicht auch deshalb, weil der Widerspruch, der aus der Öffentlichkeit kam, ganz einfach zu groß war. In den USA lief aber auch ein besonders interessantes Ereignis, nämlich der Prozess gegen den Verschwörungstheoretiker und Lügner Alex Jones, der durch seine einfachen Lügen und Fehlbehauptungen eine Unsumme von Geld, mehrere Millionen Dollar, einkassieren konnte. Dass das in den USA möglich ist, das leuchtet uns natürlich ein. Wir kennen ja die Verhältnisse dort. Aber diesmal kann es doch zu einem, wie soll ich sagen, Referenzurteil kommen. Denn wenn es so sein sollte, dass Alex Jones mehrfach verurteilt wird für das Verbreiten von Lügen, es ging da um eine dieser Massenshootings, die in den USA stattfinden, und er muss den Opfern, ich glaube, 4,5 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen, dann könnte dieses Urteil ja sicher in den USA, aber auch vielleicht später in Europa Schule machen, dass man eben nicht mehr ungestraft derartige Lügen verbreiten kann, wenn sich der andere dadurch zutiefst verletzt fühlt. Am 9. August jährte auch der Tag des Überfalls auf Georgien im Jahr 2008. Das war genau während der Olympischen Spiele oder zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking. Und am 10. Feiern wir die, feiern ist nicht der richtige Ausdruck, gedenken wir der zweijährigen, der vor zwei Jahren stattgefundenen Demonstrationen in Belarus. Auch hier gibt es zwar einige Bemerkungen und Kommentare zu beiden Themen von den Regierungschefs der Europäischen Union. Ich folge den meisten auf Twitter, aber so richtig kann ich nicht erkennen, dass man dies in das Gedächtnis der Menschen zurückbringen möchte. Ob das auch nun wieder Nachlässigkeit ist oder ob gerade die Regierungschefs nun nicht für alles zuständig sein können, weiß ich nicht. Aber es ist im Grunde genommen beschämend, wie wenig Unterstützung wir sowohl den Georgiern gegeben haben und auch heute geben und wie wenig Unterstützung, zumindest auch öffentliche Unterstützung, die Opposition in Belarus erhält. Sie hält aber zurzeit einen Kongress in Litauen ab. Litauen liegt ja wieder näher an der Frontlinie und deshalb ist es auch verständlich, dass man dort vielleicht ein offeneres Ohr hat als wir hier im westlichen Teil Europas. Wir diskutieren nämlich unterdessen wieder um Kaltduschen im Winter oder auch über die Frage, wie können wir nun schnellstens das Gas ersetzen oder sollten wir nicht doch lieber die Atommeiler wieder einschalten. Ich will auf dieses Problem oder auf diese Frage gar nicht eingehen, weil es wirklich wieder den Rahmen des Podcasts sprengen sollte. Aber als ich auf einer kurzen Fahrt durch die Eifel von Eupen über St. Veit nach Bitburg fuhr, habe ich unterwegs in Belgien nur ein einziges Windrad gesehen. Kurz hinter der Grenze in Rheinland-Pfalz tauchen dann jedoch mehrere Windräder oder regelmäßig Windräder auf und auch entlang der Autobahn findet man große Solarfelder, die vor allen Dingen auf den ohnehin jetzt verdorrten Kuppeln und Hängen aufgestellt wurden. Im Osten Belgiens davon keine Spur. Hier ist also noch die Notwendigkeit, erneuerbare Energien zu fördern, überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Stattdessen hat man beschlossen, die zwei Atomkraftwerke oder Atommeiler, muss ich besser sagen, für weitere 12 Jahre mindestens zu verlängern. Zwei weitere Informationen stießen mir dann wieder auf, als ich gelesen habe, dass die zwei reichsten Familien in Deutschland mehr Vermögen besitzen als die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Diese Aussage kam im Zusammenhang mit der Diskussion um das 9-Euro-Ticket und der Gasumlage bzw. auch, wie die finanzielle Unterstützung in Zukunft besonders zugunsten der ärmeren Bevölkerung geregelt sein sollte. Eine weitere Meldung war die, dass Gerhard Schröder, der Lobbyist für russisches Gas, nicht aus der SPD ausgeschlossen werden kann. Ich weiß nicht, ob das den Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt besonders ärgert, aber er hat derzeit sicher genug Ärger selbst. Denn bei seinem Hamburger Politikerfreund Kahrs wurde Bargeld gefunden in nicht unbeträchtlicher Höhe bei einer Durchsuchung. Und es kann sich dabei nur um Geld handeln, das im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal irgendwie aufgetaucht ist. Ich sage irgendwie aufgetaucht ist, aber die Aussage zu den zwei reichsten Familien und auch hier das zeigt, dass Geld, das einmal nach oben fließt, nicht wieder nach unten zu den Ärmeren zurückkommt. Eine interessante Analyse fand ich dann im Zusammenhang mit der Umerziehung der Bevölkerung in Russland als auch in den besetzten Gebieten der Ukraine durch die russischen Besatzer. Die genozidale Aggression ist das Resultat von Kommunismus, behauptete der Berichteschreiber. Das wiederholt sich heute genauso, wie man auch über 4 Jahrzehnte während der kommunistischen Zeit die Menschen umerzogen hat. Was hängen bleibt in der Bevölkerung, wissen wir nicht. Aber es wird sicher wieder mehrere Generationen dauern und bevor es dann eine Generation in Russland geben wird, die wieder zu demokratischen Werten und demokratischer Gesinnung zurückkehren kann. Das ist sicher eine Entwicklung, die wir auch in diesem Jahrhundert so nicht mehr erleben werden. Man müsste sich schwer täuschen, aber man kennt im Grunde genommen nicht die innere Einstellung der Menschen, die dort jetzt schon seit 2 Jahrzehnten mit der Propaganda konfrontiert werden. Aber das Wahlvolk ist eben dumm. Das sieht man auch in Tunesien. Die geben sich nämlich selbst eine Verfassung, die dem Präsidenten praktisch zu einem Autokraten macht, ohne mit der Wimper zu zucken. Leider ist es so, dass nur 30% der Wahlbevölkerung an den Wahlen teilgenommen haben. Aber es ist auch erschreckend, dass die übrigen 60% oder 70% nicht an Wahlen teilnehmen. Sie könnten sich ja zumindest gegen diese Verfassung aussprechen. Aber das geschieht nicht. Und nur so ist es möglich, dass Tyrannen nach wie vor an die Macht kommen und sich sogar durch entsprechende Wahlen oder Volksabstimmungen dann auch noch die Legitimation hierzu geben lassen. Ich will zum Abschluss nur ganz kurz noch den Besuch von Nancy Pelosi in Taipeh erwähnen, der ja eine Hysterie in China ausgelöst hat, die seinesgleichen kennt, aber die uns auch hoffentlich wachrüttelt in Bezug auf das, was China in den kommenden Jahrzehnten vorhat. Jedenfalls kann man den Besuch bewerten, wie man will, aber es ist ja so, dass die Welt ja nun nicht einknicken kann vor China, indem man nun zugibt, sie haben ja auch schon mal Tibet besetzt, dass sie auch noch in Zukunft dann einfach es als legitim betrachten, sich Taiwan einzuverleiben. Der Status quo wäre hier sicher der bessere. Dies sind meine Kommentare zu den Ereignissen der letzten zwei Wochen, die ich jetzt nur rausgepickt habe. Es gibt noch unzählige mehr, aber die kann man auch nicht alle in einem kurzen Podcast erläutern. Bis zum nächsten Mal.